Heinz-Christian Strache von der österreichischen FPÖ, Matteo Salvini von der italienischen Lega, Viktor Orban aus Ungarn. Um nur drei zu nennen, das sind unsere natürlichen Verbündeten und wir streben natürlich eine Kooperation mit diesen Partnern im neuen Parlament an.
Es funktioniert, wenn ein Staat national handelt. Die Italiener haben jetzt gehandelt und haben die Grenzen quasi dicht gemacht, 95% weniger Migranten nach Italien.
Dass wir eine Bewusstseinsveränderung auf europäischer Ebene zustande bringen wollen, da braucht es noch demokratiepolitische Veränderung quer durch Europa.
Guten Tag zum TAZ-Podcast Angriff auf Europa. Dies ist unser dritter Podcast. Der Titel lautet, wie die Rechtspopulisten Emanzipation bekämpfen. Die AfD wettert gegen den sogenannten Genderwahn. Genderismus gilt den Rechten als, so ein AfD-Wahlprogramm 2014, Zitat, menschenfeindliche Ideologie, die uns mit aller Macht aufgezwungen werden soll, Zitat Ende. Warum ist Antifeminismus so wichtig für die Rechtspopulisten? Was verstehen Sie unter Familienpolitik? Mein Name ist Stefan Reinecke, TAZ-Redakteur, und diese Fragen will ich mit Patricia Hecht beleuchten, die in der TAZ-Inlandsredaktion zuständig für Genderfragen ist. Hallo Patricia.
Hallo.
Wir beginnen unsere kleine Reise durch Europa, die uns später auch nach Polen führen wird, aber nicht bei der AfD und nicht in Deutschland, sondern in Italien, in Verona. Dort fand vor ein paar Wochen der World Congress of Families statt, Patricia. Du warst dort, warum in Verona?
Vielleicht zwei kurze Sätze zuerst dazu, was dieser World Congress of Families überhaupt ist. Das ist ein Kongress, der jährlich an wechselnden Orten stattfindet und der beheimatet ist in der US-amerikanischen religiösen Rechten. Aber er ist global unterwegs und darin auch das wichtigste Treffen der sogenannten Lebensschutzszene. Warum Verona? Spätestens seit 2017 wird immer deutlicher, wie stark die Rechte beim Kongress vertreten ist. Also 2017 war der Kongress in Budapest, die Fidesz-Partei von Orbán hat ihn gesponsert und jetzt ging es eben einen Schritt weiter. Mit Italien war es ein westeuropäisches Land, in der die Rechte auch an der Regierung ist. Matteo Salvini, der Innenminister, war unter anderem auch vor Ort beim Kongress. Und Verona selbst hat als Stadt auch historisch enge Verbindung zu einer rechten und extremen Rechten. Seit 2018 nennt sich das auch selber Stadt für das Leben. Also da ist diese Bewegung sehr gut eingebettet. Und Verona war ein klares und sehr offensives Zeichen dafür, wie eng die Verbindung ist zwischen dieser sogenannten Lebensschutzszene und der europäischen, auch parlamentarischen Rechten.
Da kommen wir gleich noch drauf. Erst ein paar Stichworte aus dem Selbstverständnis dieses Weltkongresses. Der Kongress widmet sich, Zitat, der Schönheit der Ehe und Kinderrechten und der Würde der Frau und ihrer Gesundheit. Das klingt doch eigentlich erstmal ganz nett. Was hat's damit auf sich?
Genau, das klingt ganz nett und genau das ist auch die PR-Strategie des Kongresses. Die wollen positiv rüberkommen. Die sagen also immer, wir sind für die Familie, für die Rechte von Ungeborenen und die würden natürlich nie sagen, dass es darum geht, weibliche Körper unter Kontrolle zu bringen und LGBTI von bestimmten Rechten auszuschließen. Bei der Schönheit der Ehe ist vor allem interessant, wer überhaupt heiraten darf, also Mann und Frau. Alles andere, also Mann und Mann oder Frau und Frau, wird entsprechend bekämpft. Und das geht auch ziemlich schnell in eine sehr hetzerische Sprache über. Also LGBTI sind dann die Feinde der Ehe oder auch die Homo-Lobby. Ähnlich ist es bei Kinderrechten. Auch das klingt natürlich erstmal ganz gut, aber es ist sehr dezidiertes Recht des Kindes auf Vater und Mutter. Und es geht auch schnell darum, möglichst viele Kinder zu haben. Also der Vorsitzende des Kongresses hat zum Beispiel 9 Kinder und trägt das auch ganz gerne so plakativ vor sich her. Und Kinderrechte kann auch bedeuten das Recht der ungeborenen Kinder. Also es geht um die Verhinderung von Schwangerschaftsabbrüchen.
Du hast es schon angesprochen, in Verona bei diesem Kongress war auch Matteo Salvini, der italienische Innenminister, Chef der Lega und so eine Art Star der europäischen Rechten im Moment. Wie eng ist denn das Bündnis zwischen diesen Lebensschutzbewegungen, Anti-Gender-Bewegungen und den Rechtspopulisten? Diese Lebensschutzbewegung, du hast es schon erwähnt, wurzelt in der amerikanischen Rechten, also ist also älter als dieses rechtspopulistische Phänomen in Europa. Wie eng sind die zusammen?
die werden auch in Europa immer enger. Also der Kongress ist ein Networking-Treffen und es ist ein Netzwerk, das mittlerweile sehr gute Verbindungen in alle möglichen, ich würde mal sagen, praktischen Bereiche hat. Also an der Stelle zum Beispiel zu russischen Oligarchen und in den europäischen Adel. Also Gloria von Thurn und Taxis war dort. Da steht dann natürlich auch entsprechend Geld im Hintergrund. Es gibt Verbindungen im Prinzip zu allen rechten Parteien in Europa und auch durchaus ins EU-Parlament. Da waren auch Leute vor Ort beim Kongress. Da waren auch Rassemblement National, Fidesz, PiS, AfD, von der zum Beispiel Maximilian Krah, das Listenplatz 3 für die Europawahl. Und der Kongress hieß The Wind of Change, Europe and the Global Pro-Family Movement. Also man kann schon sagen, dass allein der Titel schon so eine Art Kampfansage an ein liberales und emanzipatorisches Europa ist. Als Beispiel für den Change wurde auch immer Ungarn angeführt. Also da ist dann schon sehr deutlich, in welche Richtung dieser Wandel gehen kann.
Und wenn ich recht sehe, funktioniert diese Lebensschutzbewegung World Congress und die Organisationen, die ihn tragen, so ein bisschen als so eine Art Vorfeldorganisation der Rechten, um so eine in sich der Rechtspopulisten verlorene kulturelle Hegemonie zurückzuerobern. Ist es so und sind sie damit eigentlich erfolgreich?
Ich würde eher sagen, dass es eine eigenständige Szene ist, die lange so eine quasi natürliche Schlagseite nach rechts hatte. Also es gibt da ja bestimmte inhaltliche Überschneidungen zwischen diesen beiden Szenen. Also völkische Positionen und Lebensschutz entsprechen sich zum Beispiel, wenn es um Körperpolitik geht. Also mehr eigene Kinder, dafür weniger Migration. Aber lange hat der Kongress parteipolitisch durchaus pragmatisch gehandelt und jetzt mit dem Rechtsruck in Europa sehen die sich enorm im Aufwind. Und das hat Vorteile für beide Seiten. Also die einen, die Lebensschutzbewegung, gewinnt eine Anbindung an institutionelle Politik. Und die andere Seite, also die rechte Politik, erschließt sich Wählerinnenschaften, zu denen sie normalerweise nicht so einfach Zugang hat, also zum Beispiel kirchliche.
Ja. Mhm. Würdest du denn sagen, dass das Gender-Thema Familienpolitik fundamental ist für die Rechtspopulisten in Europa? Also ist das ein unverzichtbarer Teil ihrer eigenen politischen Identität, so wie die Abschottungspolitik gegen Migration? Oder ist das ist das mehr so eine Art Spielball?
Nee, ich würde sagen, es ist Standbein. Also es geht erstmal darum, Körper unter staatliche Kontrolle zu bringen, also Frauenkörper, ohne das funktioniert ein völkischer Ansatz nicht. Und darin geht es immer wieder und oder immer noch und schon wieder um eine aufopfernde Mutterrolle, um eine kontrollierte Sexualität und auch natürlich eine wehrhafte Männlichkeit. Das ist das eine, was sozusagen inhaltlich für viele NationalistInnen relevant ist. Das andere ist, es gibt Felder wie Migration, wo total auf der Hand liegt, dass es ein zentrales Thema ist für die Rechte. Und es gibt Felder wie Gender, über das dann andere Themen so ganz en passant miterzählt werden können. Also bei Gender, wie es die Rechte momentan spielt, geht es viel um Nationalismus und Rassismus. Aber es muss nicht so offen ausgesprochen werden, was ein großer Vorteil ist, weil wenn man sich weniger aggressiv seinen Platz im Diskurs sichert und trotzdem eine konservative Mitte binden kann.
Das ist jetzt so das diskursive Feld. Wie sieht's denn praktisch aus? Die Lega regiert ja seit ein paar Monaten in Italien zusammen mit der linkspopulistischen Fünf-Sterne-Partei. Gibt's denn in Italien via Lega schon so eine Art Anzeichen für so einen konservativen Backlash in Familien, Genderfragen?
Ja, absolut. Italien ist ja sowieso sehr kirchlich geprägt und es gibt zwar anders als in Deutschland ein Recht auf Schwangerschaftsabbruch, aber es gibt gleichzeitig Regionen, in denen bis zu 90% der Ärztinnenschaft sich aus Gewissensgründen weigern, Abbrüche durchzuführen, was also in ländlichen Regionen schnell sehr dramatisch werden kann. Momentan gibt es einen Gesetzesentwurf der Lega, der versucht, Scheidungen zu erschweren. Also es braucht dann Mediationsverfahren zum Beispiel. Es ist voraussichtlich so, dass Unterhalt weitgehend entfällt und das ist immer noch ein Problem, vor allem für Frauen, die finanziell oft schlechter gestellt sind. Und davon abgesehen, dass es natürlich eine sehr rückwärtsgewandte Politik ist, muss man sich nur mal vorstellen, was passiert, wenn es da um Fälle von häuslicher Gewalt geht. Ne? Das ist also auch schnell dramatisch.
Gut, danke Patricia. Wir kommen gleich nochmal darauf zurück im Gespräch. Schauen wir jetzt erstmal in ein anderes traditionell katholisches Land, in dem Rechtspopulisten regieren, und zwar schon länger, nämlich nach Polen. Wir sprechen jetzt gleich mit Katarzyna Brzechwo, die für die Gazeta Wyborcza schreibt Und das ist nicht ganz zufällig. Die Gazeta ist nämlich wie die Taz und vier andere Zeitungen Teil des Rechercheverbundes Europe's Far Right. Wundert euch nicht, ich frage auf Deutsch. Kascha antwortet auf Englisch. Wir werden aber Kaschas Thesen am Ende dieses Gesprächs nochmal knapp auf Deutsch zusammenfassen. Kascha, Polen hat eines der schärfsten Abtreibungsgesetze in Europa. Bei Vergewaltigung, Gefahr für das Leben der Mutter oder Missbildung des Kindes gibt es Ausnahmen. Das will die PiS jetzt sogar noch verschärfen. Kommt denn diese Verschärfung des Abtreibungsgesetzes in Polen?
So the last anti-abortion bill, which would ban the abortion in case of defect or incurable illness of a fetus, was voted for in the parliament, in the lower chamber of parliament. But it is on hold for over a year now. So even though Kaczynski spoke in favor of this bill and also other prominent PiS politicians supported the idea, it is not proceeded anymore. And most likely PiS is just buying out time. They probably decided not to address this topic before the national elections, which are coming in autumn, as they fear that it might spark massive protests like it already happened in the last years.
Mm. Und ist diese Politik, die die PiS macht in Abtreibungsfragen in Polen populär?
It is not. The opinion polls show that only about 10% of the society supports tightening of the abortion ban. So the attempt to introduce it in the last 3 years always provoked huge protests and tens of the so-called black protests. So tens of thousand women and men were demonstrating against it all over Poland. But of course, there is a pressure from the Catholic Church and also from anti-choice organizations, which were hoping that under the rule of PiS, obviously a right-wing party, the existing law could be changed for even more strict.
Mm-hmm. Kaczynski hat Homosexuelle und die Genderforschung kürzlich als Bedrohung für, Zitat, die polnische Identität, die Nation und damit auch für den polnischen Staat bezeichnet. Ist das nur so eine Propaganda, ist das nur Rhetorik oder hat das reale Auswirkungen und Folgen für NGOs zum Beispiel?
It is not only rhetoric. I mean, clearly PiS is trying to instill fear against LGBT in the same way as they did with the refugees during the migration crisis in the year 2015. Back then, it helped them to win the national elections, and now they try to use the same strategy with LGBT. So they present it as a danger to traditional family and especially children. But it is not only rhetorics, it's also actions. So, for example, non-governmental organizations who work with LGBT and gender topics, they're cut off from public funds. And it's getting more difficult for them to do their work. For example, last year in October, about 200 schools all over Poland were taking part in an action which is called Rainbow Friday. Rainbow Friday, yeah, it's a day when pupils can bring rainbow flags to schools or they dress in colorful clothes, basically to send a message to their peers that everyone is accepted. And the PiS Minister of Education, she was putting pressure on the headmasters to stop this action. Some of them later faced inspections from the local education authorities. Also, we had a few days ago, we had an incident when an activist was arrested under suspicions that she put posters presenting Virgin Mary with a rainbow halo in her hometown. So just for this action, the police entered her house at 6 a.m. in the morning and she was questioned for a few hours, which is of course a disproportionate measure in relation to the act she allegedly committed. So she was accused of.
Mhm. Ah ja, danke. Das klingt ja doch ziemlich gruselig. Wie steht's denn mit Protesten der Zivilgesellschaft dagegen? Zur Europawahl tritt ja die Liste Wiosna Frühling an mit Robert Biedron an der Spitze, der offen schwul lebt. Wie stark sind denn die Widerstände und Proteste gegen diese Politik der PiS?
So there are protests, like in case of this activist arrested for the Rainbow Virgin Mary. The people were demonstrating in Warsaw and they were sharing the image over social media. And despite all the attempts PiS is making to present homosexuality as a threat, slightly over 50% of Poles support same-sex partnerships right now. So this was showed in a recent poll. Also the last equality parade in Warsaw. It's a march organized by LGBT communities to celebrate diversity and tolerance. So last year it attracted from 20 to 40,000 participants. So you can see that the scale of support is far from being marginal. And people also protest on a local scale. Just recently, there was a case that the peace members of city council of Leshno, it's a relatively small town, they presented a declaration to make their town LGBT-free. Mostly it meant that LGBT and gender issues should not be discussed in schools. And local teachers protested. So they sent a letter to the city council signed by over 100 teachers from the town, all signed with their names, and they, in which they strongly stated that they don't want this kind of ideological intervention.
Okay, vielen Dank, Kascha. Danke für die Informationen, für das Gespräch und für das Bild, das du von der Lage in Polen gezeichnet hast. In Polen haben wir es also knapp zusammengefasst, was Kascha gerade auf Englisch geschildert hat, mit folgender Situation zu tun. Die verschärften Abtreibungsregeln, die noch weiter wirklich verschärften Abtreibungsregeln, die PiS möchte, sind nicht sehr populär. Es gibt auch zivilgesellschaftlichen Widerstand in Polen, und zwar auf breiter Front. Aber es gibt auch, und das ist eben nicht nur Rhetorik, diese scharfen Ansagen von Kaczynski, es gibt auch wirklich Druck auf zivilgesellschaftliche Akteure von Seiten der Regierung, der doch bedenklich ist. Patricia, wenn wir uns dieses Bild, was Kascha gerade gezeichnet hat, nochmal kurz vor Augen führen und es vergleichen mit anderen Ländern, in denen Rechtspopulisten an der Regierung sind, nämlich Ungarn und Österreich. Wie fällt der Vergleich aus? Ist das Ungarn, Österreich, sind das ähnliche Tendenzen?
Was bei Polen oder auch bei Italien noch mal ein bisschen anders gelagert ist, ist, dass die eine starke kirchliche Prägung haben. Aber letzten Endes würde ich sagen, es geht eher um Regime, die sich in eine autoritäre Richtung entwickeln. Also in Bezug auf Frauenrechte in Ungarn zum Beispiel ist in den letzten Jahren eine Gebärprämie eingeführt worden. Gender Studies als Studienfach sind aus dem Land verbannt worden. Und natürlich ist beispielsweise Österreich eine funktionierende Demokratie, aber es gibt eine aktuelle Studie, die sagt, die Qualität der Demokratie in Österreich ist beispielsweise im Umgang mit NGOs auch gefährdet. Also es wurden Gelder für feministische Initiativen gekürzt, ein paar mussten schließen. Momentan gibt es eine Initiative in Österreich von LebensschützerInnen, die versuchen, das Recht auf Schwangerschaftsabbruch auszuhöhlen. Also die Sicherheit, dass es auch in den Ländern mit den erkämpften frauenpolitischen Errungenschaften bleibt, wie es ist, die wackelt.
Also ein ähnliches Bild, aber mit sehr unterschiedlicher Intensität. Vielleicht noch eine andere Frage. Warum fühlen sich die Rechtspopulisten eigentlich von Gender Mainstreaming und Feminismus so bedroht?
Ich würde eigentlich sagen, diese Bedrohung durch das, was dann gerne Gender Gaga oder Gender Ideologie genannt wird, ist eine Konstruktion. Also das ist eine Rhetorik, die sehr bewusst genutzt wird und gesetzt wird, um diesen Bereich zu dämonisieren und quasi den Mythos zu streuen von ihr wollt uns umerziehen, aber ein Mann ist nun mal ein Mann. Damit wird eine Übereinkunft hergestellt in einer bestimmten Gesellschaft oder in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen, was normal ist und was legitim. Und ganz interessant ist ja, wer hier eigentlich bedroht wird, ne? Also mit diesem Wording von Gender Gaga wird ein ganzer Wissenschaftszweig delegitimiert. Das wird zumindest versucht und der bekommt auch handfeste Konsequenzen zu spüren. Also wie schon gesagt, aus Ungarn sind die Gender Studies gerade rausgeflogen und es gibt auch handfeste körperliche Angriffe auf WissenschaftlerInnen. Also die Bedrohung kommt von der anderen Seite.
Danke, Patricia. Ich glaube, das Bild, das wir jetzt gesehen haben, ist, dass viele Rechtspopulisten gewissermaßen in ihrem Selbstbild im Namen der Freiheit gegen Vorschriften kämpfen, gegen die ihnen Feministinnen und Linksliberale machen. Das ist das Selbstbild. Wenn wir aber ein bisschen genauer hinschauen, da insbesondere in den Ländern, in denen sie regieren, dann sehen wir dann doch, dass es die Rechtspopulisten sind, die Vorschriften machen wollen über Körperpolitik bei Schwangerschaftsabbrüchen, wie nicht Heterosexuelle zu leben haben, wie Familien aussehen sollen. Danke, Patricia. Das war der Podcast, Taz-Podcast Angriff auf Europa. Bleibt entspannt und wir hören uns wieder.
Tschüss.
Jetzt kommt noch ein Werbeblock. Wenn euch dieser Podcast gefällt, könnt ihr ihn unterstützen. Teilt ihn in den sozialen Netzwerken. Oder, wenn ihr ganz nett sein wollt, gebt uns Geld dafür. Über taz zahle ich. Auf taz.de/zahle ich.